Auch wenn ich mich sehr selten dazu äußere. Ich verfolge die Debatte um die Schulen in Deutschland natürlich sehr intensiv. Dabei fällt mir zunehmend auf, dass im Blick der Öffentlichkeit in Deutschland scheinbar nur zwei Schulformen zu existieren scheinen. Einmal die Hauptschule, bei der es immer mehr Plädoyers gibt, sie abzuschaffen. Und auf der anderen Seite das Gymnasium, das eigentliche Zentrum der Diskussion darzustellen scheint. Realschulen kommen weit weniger vor. Berufliche Gymnasien oder Fachschulen kommen der Diskussion eigentlich gar nicht vor, obwohl gerade berufliche Gymnasien oder Berufsschulen dringend in die Diskussion gehören würden. Und auch andere Schulformen, wie zum Beispiel Förderschulen, sind in der Diskussion eigentlich nicht präsent. Es geht immer nur um Gymnasien und um Hauptschulen. Und in diesem Zusammenhang dann auch noch um Gemeinschaftsschulen. Früher nannte man das mal Gesamtschulen. Heute nennt man es Gemeinschaftsschulen, ist ein anderer Name für etwas, das ein wenig anders ausgerichtet ist. In Hamburg nennt man es dann Stadtteilschulen, obwohl dort die Diskussion auch sehr heftig tobt, wenn es um dieses Thema geht. An der Diskussion sind zudem eigentlich, seitdem ich diese Schuldiskussion zunächst als Schüler, dann als Student und dann als im Beruf stehender Mensch mitbekommen habe, immer zwei Fronten. Auf der einen Seite diejenigen, die das Gymnasium ganz gerne abschaffen würden, und auf der anderen Seite diejenigen, die das Gymnasium hochloben und auf jeden Fall erhalten wollen. Zwischen diesen beiden Gruppen scheint häufig ein tiefer Graben zu existieren, der unüberwindbar scheint. Und allein schon die Tatsache, dass ich mich jetzt hier an diesen Buhu heranwage, ist mit der Vermutung verbunden, dass dieser Buhu unter Umständen sehr kontroverse Positionen als Reaktion bekommen könnte. Mal schauen, wo das Ganze hinführen wird. Mir fällt neben der Reduktion der Diskussion das deutsche Bildungssystem auf zwei zentrale Schulformen darüber hinaus auf, dass die gesamte Bildungsdiskussion, ja, meiner Wahrnehmung nach einen unglaublich ideologischen Touch hat. Da scheint es wirklich um Glaubensfragen zu gehen. Ja, fast habe ich das Gefühl, hier treffen verfeindete Religionsgemeinschaften mit Absolutheitsansprüchen aufeinander, die unversöhnlich einander gegenüberstehen und ja, die eigentlich nicht nach Lösungen suchen, sondern danach, wer gewinnt und wer verliert. Es scheint hier tatsächlich um Gewinner und Verlierer zu gehen, und zwar nicht um die Gewinner und Verlierer im Bildungssystem, die es auch gibt, sondern um Gewinner und Verlierer in einem Kampf um Systemfragen und damit letztlich um Ideologien. Interessant finde ich bei dieser Debatte jedoch, dass diejenigen, die sich an ihr beteiligen, allesamt das Ergebnis des kritisierten Schulsystems sind. Das heißt, die Kritiker des Schulsystems sind durch genau dieses System überhaupt erst in die Lage versetzt worden, dieses zu kritisieren. Das Lustige ist dabei nämlich für mich, dass sich eigentlich die Kritiker des Schulsystems selbst disqualifizieren, indem sie das Schulsystem gnadenlos angehen, das sie selbst hervorgebracht hat. Wenn dieses System im Prinzip versagt, dann muss es ja auch bei denen, die es kritisieren, versagt haben. Das heißt aber auch, dass diejenigen, die es kritisieren, angesichts dessen, was sie kritisieren, letztlich, ja, ihren eigenen Anspruch, dieses System kritisieren zu können, massivst in Frage stellen. Da es ja ein System ist, das offensichtlich darunter leidet, dass es nicht die Ziele erreicht, die sich der eine oder andere vorstellt. Das Ganze ist jetzt natürlich auch schon provokant und massiv ironisch formuliert. Denn so einfach kann ich es mir im Grunde nicht machen. Ich tue es ja aber trotzdem mal, um die Sache mal auf den Punkt zu bringen. Wie war das? Robert Gern hat das mal so schön formuliert. Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Genau das scheint mir heute das Problem zu sein, wenn es um die Bildungsdebatte geht. Dass hier undifferenziert, ideologisch gedacht wird, dass im Prinzip die eigentlichen Probleme zwar benannt werden, aber die Lösungsstrategien bezüglich dieser Probleme dann doch immer wieder auf Überzeugungen statt auf Nachdenken hin reduziert werden. Um es gleich zu sagen, ich werde jetzt keine Lösung anbieten. Ich kann sie auch nicht anbieten, weil ich sie nicht habe. Aber mal zu sagen, dass die Debatte, so wie sie läuft, für mich extrem unbefriedigend läuft, dieses Recht nehme ich mir. Das fällt, glaube ich, durchaus in den Bereich der freien Meinungsäußerung. Und ich bin mal gespannt. Meine Prognose im Augenblick ist, dass diese Debatte in den nächsten 20 Jahren nicht abbrechen wird. Auch wenn Schule in dieser Zeit massiven Veränderungen unterliegen wird. Das haben wir ja auch schon in den letzten Jahren gehabt. Der Reformwille bezüglich der Schule ist da. Die Ergebnisse der Reform sind vielleicht nicht immer so, wie sich das die Leute, die auch die Reformen anstrengen, vorstellen. Möglicherweise sind die Grundprobleme, die mit dem Bildungssystem, mit der Frage nach Bildung verbunden sind, auch noch überhaupt nicht benannt. Und auch hier wieder, ich werde sie jetzt auch nicht benennen. Ich möchte darüber nachdenken, ich möchte darüber ins Gespräch kommen, ich möchte ganz gerne mal Ergebnis der Bildungsforschung haben. Es bringt relativ wenig, wenn ich erfahre, wie bestimmte gesellschaftliche Gruppen über Schule und Lehrer denken. Viel mehr würde es bringen, wenn tatsächlich einmal mit wissenschaftlichen, soziologischen Verfahren, empirischen Verfahren in die Schulen gegangen würde und geschaut würde. PISA hat das versucht, hat auch Ergebnisse gebracht. Ob das Design der PISA-Studie optimal gewesen ist, ist diskutabel, ist umstritten. Aber hier wurde immerhin mal so etwas wie Unterrichtsforschung bzw. eher Output-Forschung betrieben. Ich äußere mich jetzt nicht dazu, ob ich die gut finde oder nicht. Das soll nicht Gegenstand dieses Buchs sein. Aber genau solche empirisch untermauerten Fakten, die fehlen mir in der Bildungsdiskussion teilweise doch massiv. Natürlich, sie beruht auch auf Statistiken. Wenn wir beispielsweise anschauen, mit welchen unterschiedlichen Chancen Kinder aus unterschiedlichen aufgestellten Elternhäusern an den unterschiedlichen Schulformen vertreten sind. Da gibt es Statistiken, deren Interpretation mir aber zum Teil durchaus Bauchschmerzen bereitet. Denn letztlich wird da ein Zusammenhang hergestellt zwischen, ich sag mal, Migrationshintergrund und finanziell schwach aufgestellten Elternhäusern und der Hauptschule und finanziell besser aufgestellten Elternhäusern am Gymnasium. Über Realschule wird da übrigens auch so gut wie nicht geredet. Zumindest habe ich das nie wahrgenommen. Kann ja sein, dass ich da die Studien nicht so richtig rezipiert habe, so wie sie es verdient hätten. Traue ich mir zu, aber gut. So ist das, was bei mir jetzt im Augenblick vorhanden ist an Wissen darüber. Und so hängen wir da eigentlich in einem Loch drin, dem Bildungsloch. Und das Interessante ist, es kann eigentlich niemand so genau sagen, wo das Ganze hinlaufen soll. Wie sehe denn ein optimales Bildungssystem aus? Im Augenblick habe ich das Gefühl, dass sich die Qualität des Bildungssystems an der Quote bemisst, mit der Schülerinnen und Schüler zum Abitur und zum Studium geführt werden. Dabei wird noch nichts über die Qualität dieser studierfähigen Schüler und Schülerinnen gesagt, beziehungsweise über die Folgen für die Qualität, die das Studium tragen soll, wenn es um diese Frage geht. Es wird hier im Grunde ein relativ willkürlicher Faktor genommen, denn man könnte ja durchaus sagen, das Schulsystem bemisst sich in seiner Qualität daran, wie hoch die Lebenszufriedenheit der Menschen nach Abschluss ihrer Ausbildung ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch Menschen, die eben kein Studium absolviert haben, sondern eine Ausbildung machten, eine sehr hohe Lebenszufriedenheit an den Tag legen können. Hier wäre dann nochmal zu differenzieren, welche Berufe da vielleicht mehr Lebenszufriedenheit bringen, welche weniger Lebenszufriedenheit bringen. Und dann müsste man schauen, welche Konsequenzen man daraus zieht. Aber auch das auf der Basis von empirischen Daten, die möglichst nicht ideologisch interpretiert werden. Damit bin ich wieder bei meinem Ausgangspunkt, nämlich der Vermutung, dass in der deutschen Bildungsdebatte mehr die Ideologien als die Fakten eine Rolle spielen und dass die Ideologen in diesem Bereich allesamt das Ergebnis dieses Bildungssystems sind. In diesem Sinne hat dieses Bildungssystem womöglich tatsächlich versagt, dass es nämlich die entsprechenden Kritiker nicht in die Lage versetzt hat, mit dem entsprechenden rationalen Potenzial an diese Fragestellung heranzugehen. Das ist eine durchaus, eine Unterstellung, die durchaus als böswillig ausgelegt werden kann. Wobei ich eigentlich nie böswillig bin, sondern höchstens mal überspitzt und ironisch. Aber dieser Frage müssen wir uns endlich mal stellen. Fassen wir zusammen. In der Bildungsdebatte geht es in der Regel um die Hauptschule, um das Gymnasium und gegebenenfalls als Alternativmodell heute um die Gemeinschaftsschule. Diese Debatte erweckt mir den Eindruck, hochgradig ideologisch zu sein. Und selbst bei denen, die immer wieder den Eindruck erwecken, sich auf empirische Daten zu beziehen, letztlich auf einer sehr tendenziösen Interpretation dieser Daten beruht. Zugleich werden Daten zu Rate gezogen, die Meinungen abbilden, die aber nicht in der Lage sind, die faktische Situation vor Ort wiederzuspiegeln. Ist das denn so, wie es dargestellt wird? Sind Lehrer didaktisch so unfähig, wie manche den Eindruck haben und das dann auch in Umfragen ausdrücken? Sind Schulen bezüglich ihrer Bildungspotenziale, die sie vermitteln, so schlecht, wie im Allgemeinen dargestellt wird? Dazu müsste man endlich auch mal klären, was eigentlich als gelungene Bildung verstanden wird. Dieser Bildungsbegriff selbst wird zwar ständig benutzt, aber wo wird er definiert und wie wird er definiert? Da wünschte ich mir viel, viel, viel mehr Beiträge zu, die auch öffentlich wahrgenommen werden. Es gibt natürlich eine ganze Reihe an Menschen, die sich über solche Fragen Gedanken machen, aber die Rezeption dieser Beiträge in der öffentlichen Diskussion erscheint mir doch recht reduziert. Ein Buch, der sicherlich einiges an Streit- und Diskussionspotenzial beinhaltet. Ich rechne sogar fast damit, dass es auch Leute geben wird, die mich für die Gedanken, die ich in diesem Buch geäußert habe, angreifen werden, verurteilen werden, statt mitzudenken, weiterzudenken, zu zeigen, wo meine Argumente nicht tragen, wo meine Argumente ins Leere laufen oder auch wo sie stimmen. Ich rechne fest damit, dass, sollte sich eine Diskussion um diesen Buch ergeben, solche Tendenzen beobachtbar sein werden. Das wäre dann eine Bestätigung meiner Vermutung, dass es sich eher um Ideologien als um Denkbewegungen handelt, die hier aufeinander prallen. Ich würde mir wünschen, dass dieser Bu nicht bewertet, nicht beurteilt wird, sondern dass die hier angerissenen Gedanken weitergeführt werden, ergänzt werden, widerlegt werden, aber sachlich. Sachlich, ohne Angriff auf die Person, die sie formuliert hat. Denn um ganz ehrlich zu sein, mir geht es um die Sache und nicht um eine Überzeugung. Ich habe natürlich auch gewisse Positionen, die ich im Augenblick für richtig halte, aber diese sind nicht unveränderbar. Und ich wünschte mir, dass eine Diskussion zu diesem Buch auch meine Position verändert. Oder sie unterstützt, oder sie ausdifferenziert, oder etwas mit ihnen macht, von denen ich jetzt noch gar nicht weiß, dass es passieren kann. Das wäre schön. Eine ideologiefreie Diskussion um Bildung, die erst einmal klärt, was mit dem Begriff gemeint ist, dann möglicherweise auch Hinweise auf entsprechende Studien hier einfließen lässt, die empirisches Material liefern, mit dem dann weitergearbeitet werden kann. Ich bin zwar ein wenig skeptisch, ob das gelingen kann, würde mich aber riesig freuen, wenn diese Skepsis durch die Diskussion zu diesem Buch widerlegt würde. So viel für jetzt. Mehr demnächst. Ciao.